Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, lieber Peach.
Stefan, hallöchen, schön dich zu hören. Ahoi.
Es ist, was ist denn das hier auf meiner Uhr? Das ist immer schwierig, also auf digitalen
Uhren. Bei mir ist es 5:10 ist es.
5:10, bei mir ist es 7:10, witzigerweise.
Was? Wie geht das denn? Bin ich jetzt in der Zukunft?
Ich weiß nicht, warte mal, mein Sekundenzeiger geht jetzt auf die 12 und da würde ich sagen, jetzt bin ich ja bei 6 vor, aber ich bin auf jeden Fall nicht bei 5 vor.
Ähnlich. Wir nähern uns an,
Lass uns annähern. Ja, also, das Problem war, du erinnerst dich an unsere Synchronsprecher-Folge.
Dunkel, ja. Ich hätte noch viel, viel zu fragen und zu erzählen gehabt.
Ja, ich auch. Und deswegen müssen wir hier, wir müssen das fortsetzen.
Heute.
Wir kommen nicht drüber.
Sehr gut. Na dann, wer fängt an?
So, also, ich fange mal kurz mit einer kleinen Korrektur an.
Mach mal.
Ich war nämlich der Meinung, dass der berühmte rauchige Sprecher von Jean-Luc Picard, also Patrick Stewart, das ist der Schauspieler, der ja Ernst Meinke heißt, dass der nicht mehr lebt und stattdessen sein Sohn ihn jetzt in seinem Sinne sein Werk fortführt. Aber das stimmt nicht. Das betrifft die erste Stimme, die Patrick Stewart in der Star Trek-Serie hatte, nämlich Rolf Schuld wird jetzt von seinem Sohn Christian Schuld so ein bisschen weitergetragen. Okay. Die Stimmen sind wohl relativ ähnlich und deswegen geht das. Das heißt, wer jetzt Picard schaut, die Serie, der hört wieder Ernst Meinke. Also so wie er auch gealtert ist. Ne? Also auch Synchronstimmen altern ja. Kommst du ja nicht drum rum.
Genau. Das ist ja das, was ich, glaube ich, letztes Mal auch irgendwie gesagt habe, dass ich den Eindruck habe, dass es einfach der Originalsprecher ist, nur eben mitgealtert. Ich meine, wie alt ist denn der Stewart jetzt? 80 ungefähr?
Ja, kann sein.
Und der Sprecher, meistens sind die ja ähnlich alt, aber selbst wenn er 70 ist oder vielleicht ist er noch älter, kann ja auch sein. Manche, es ist ja das Verrückte bei diesen Synchronsprechern, da guckst du dir Filme aus den 17 an, dann Filme von 2010 und die Stimmen klingen total gleich und du denkst ja, krass, wie machen die Leute das? Ja. Thomas Danneberg hier, die Stimme von, sag doch hier, wer ist er denn, Dan Aykroyd?
Ja, aber das ist doch die.
Ist sie das?
Ja.
Warte mal, jetzt bin ich raus. Warte mal,
ich tippe nebenbei.
Vor meinem geistigen Ohr muss ich mir jetzt Szenen ranholen. Ja, stimmt, du hast recht.
Guck mal hier, ich lese dir vor: Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta, Terence Hill, Dan Aykroyd, Rutger Hauer, John Cleese, Nick Nolte. Und dann kommt ein paar.
Ja, John Cleese, genau, super, ja. Das ist auch eine sehr bekannte Stimme, dieser Typ. Und der. Der klingt über die Jahrzehnte, also ich sag nur Blues Brothers von 1979 und dann jetzt irgendwelche aktuellen Filme mit, egal. Also wie gesagt, da bin ich sehr erstaunt, wie sich diese Stimmen, also oder wie diese Schauspieler das so gleich halten können, diese Stimme. So gleichartig halten können. Ne?
Naja, aber ich meine, daran siehst du, dass du eine ganz, also von Natur gegebene, markante Stimme hast. Und selbst wenn die vielleicht im Alter etwas tiefer wird, was bei den meisten Stimmen so ist, siehe Peter Maffay zum Beispiel, was ja jeder jetzt direkt vor Ohr hat. Ne?
Ich hätte jetzt erst Frank Sinatra gesagt, aber.
Ja, natürlich.
Aber so gehen die Meinung auseinander. Okay, gut, bitte.
Genau. Trotzdem bleibt da sowas ganz Markantes, so wie dein Stimmregister. Ne? Also wenn du grob Bariton, Bass oder Sopran, wie auch immer bist, dann bleibt das schon grob erhalten, auch wenn du vielleicht ein bisschen runtersackst. Aber so diese Charakteristik, außer du hast natürlich einen schweren Stimmschaden irgendwann erlitten oder durch eine OP oder so, dann kann sich das nochmal sehr verändern. Aber selbst ein, ich glaube, Sänger wie Phil Collins oder der Sänger von Creed, die hatten ja alle schon OPs. Das ist jetzt nicht so, dass du danach die Stimme nicht wiedererkannt hast. Das ist schon, die Anatomie des Körpers setzt das ja schon allein ein bisschen voraus.
Weil du Phil Collins sagst, die Stimme ist schon, also da weiß man auch immer nicht, also wenn der spricht, ist er ja komplett, klingt der ja komplett anders. Ne?
Das ist bei Peter Gabriel, glaube ich, eigentlich auch so.
Ach, Peter Gabriel, ja. Weiß ich gerade nicht, aber wenn du das sagst, ja. Das ist ja, und da fragst du dich, krass, also ist das, ja, man sagt ja nicht umsonst die Gesangsstimme, aber Ist das denn auch, frage ich jetzt mal dumm, geschauspielert in dem Moment? Oder
ja,
ist
ein
das,
bisschen schon.
Ein bisschen schon, denkst du, sagst du? Ja.
Ja, also du kannst eine, also du kannst ja durch, beim Singen kannst du ja bestimmte Sachen hervorheben, die dir wichtig sind, so, die das Ganze so edgy machen. Ne? Also wenn du jetzt so einen Rihanna-Sound dir vor Augen führst, die immer so ein bisschen trotzig klingt, ne? So trotzig, ja, gemein, aggressiv so ein bisschen, und das ist so das Grundtimbre, und damit wird dann gearbeitet. Da werden auch gefühlvolle Parts gesungen oder so, oder dieser Britney Spears-Effekt. Oh Baby, Baby, wenn das so wegkratzt und dann so brüchig klingen lässt und klein, so diese Baby-Voice wird dazu so ein bisschen gerne gesagt. Oder du hast halt dieses Beyoncé-artige, immer so halb, halb opernhaft, stevenhaft, aber trotzdem so gebeltet, also so ein bisschen, naja, nicht geschrien, gerufen, gesungen sozusagen, so eine Mischung. Das sind schon so Rollen, die du vorher einnimmst. Und ich glaube, das machen Schauspieler für Synchronsprechrollen ja auch ein bisschen. Ne? Also wenn du da so einen alten Hautdegen hast, wird ja in der deutschen Synchronisation das gerne so ein bisschen angeraut, so wie eigentlich im echten Leben kaum jemand direkt spricht, aber für die Rolle ist das schon okay, wenn das zum Beispiel ein Seemann ist. Ne? So.
Ja, ja, sicher. Arr.
Oder du hast halt jemanden, der, keine Ahnung, Akademiker ist, und dann redet der eben besonders so wissend, und er denkt halt nach und überlegt.
Klar, und überlegt, ja, natürlich. Ja,
jeder das, das, das kannst du ja schon ein bisschen steuern vorher, aber dein Grundklang, das
stimmt wohl.
Ja. Der ist halt eigentlich schon vorgegeben. Deswegen kannst du ja sowas machen in Comics, ne? Das magst du ja immer. Da kannst du natürlich als Mann gerade krass deine Stimme verstellen, ne? Wenn du dann so in das Falsett hochgehst und kratzt das dann noch ein bisschen an. Und machst dann sowas hier. Dann klingst du natürlich komplett anders, als wenn du mit deiner normalen Stimme sprichst. Oder
da gab es auch Frauen, die das sehr gut können.
Um was, ja, na, vor allen Dingen Frauen mit tiefen Stimmen haben natürlich dann auch einen Vorteil. Ne? Wie Nina Hagen zum Beispiel. Das ist ja eine ziemlich krasse Sprechstimme, die die hat.
Ja.
Weil die geht ja so, das ist ja schon fast männerstimmenartig, wie das klingt. Das ist spannend. Und die kann natürlich trotzdem auch hochsprechen.
Na, ist das bei ihr aber, also wie bei, weiß ich nicht, Bonnie Tyler oder so, ist es ein Stimmschaden? Nee, die haben einfach sehr viele Knoten auf der Stimme. Wie ist das?
Wo, weiß ich nicht. Also, wenn du dir den frühen Joe Cocker anhörst.
Joe, ne? Cocker, ja, genau, ne? Richtig. Ja.
Der war ja so, also so nicht von dieser Welt, wenn er sich mal diesen Woodstock-Auftritt anschaut. Also nicht nur seine Erscheinung der und Klempner, das Rumgezappel, ja, sondern auch so die Stimme, wie, also wie überanstrengend und wie krass und so. Und der ist halt durch Ray Charles sehr geprägt. Und Ray, stimmt, Charles, ja, der eher so ein souliges Timbre hat, vielleicht von Natur aus, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Für mich klingen
hör
die beiden.
Mal, ja, hör dir mal Unchain My Heart an. Da hörst du, also wenn du das Original von Ray Charles hörst, also jeder kennt Unchain My Heart von 87, 88 von Joe Cocker. Unchain My Heart, ne? So, und wenn du das aber im Original ist es ja so ein Rhythm and Blues Stückchen, viel schneller gespielt.
Ja.
Aber die Stimme, die klingt eigentlich schon wie Joe Cocker auch, nur eine Oktave höher, würde ich sagen. Würde ich jetzt als Laie so versuchen zu beschreiben.
Ja, die sind schon ziemlich ähnlich. Also Joe Cocker hat
und eigentlich ist es ja andersrum. Joe Cocker klingt wie Ray Charles, nur eine Oktave tiefer, Fragezeichen. Keine Ahnung.
Nein, Joe Cocker hat eine relativ hohe Stimme, was es ihm auch leicht macht, mit diesem beschädigten Klang trotzdem auch hoch zu singen. Der hat nur in den 80ern hat er das ein bisschen gewechselt. Ich habe mich eine Weile damit beschäftigt, weil ich versucht habe, ihn ein bisschen nachzusingen. Und
ist das so?
Ja, und während er halt in den 70ern oder 60er, 70ern noch so klang halt wie bei diesem Woodstock-Auftritt, ne, so dieses What would you do?
Yeah.
Ne, so ganz krass, ne? So, und dann in den 80ern war es aber mehr dieses Knödelige im Hals. Das war dann dominanter, ne? Also Unchain my heart. So, das
da kam schon, da kam aber 1978 schon hier Luxury, you can afford it, wie das hieß. Das war auch schon.
Aber da merkst du, das ist ein Unterschied, den kannst du natürlich machen. Ne? Also, weil das, was er ganz früher als junger Mann gemacht hat, das war, glaube ich, wirklich hart für die Stimme und das ging vielleicht irgendwann auch nicht mehr. In den 80ern sind diese langen Töne, die noch so lange gepresst wurden mit viel Atemluft, sind dann eher so kürzer und knödelig. Aber er hat halt natürlich noch den gleichen Grundklang, an dem man ihn halt erkennt. Ne? So, und auch die Art, wie er singt, der Rhythmus, den er singt. So Elvis Presley, Michael Jackson, Ray Charles, das waren alles Leute, die extrem rhythmisch gesungen haben. Und das hat Joe Cocker auch sehr schön gemacht. Ne? Also mein Lieblingsstelle ist ja gerade Unchain My Heart, das ist ein sehr gutes Beispiel. Unchain My Heart, Baby, letting me go. Also quasi so diese Zeilen, diesen Text wie so einen Schlagzeugrhythmus zu interpretieren. Sehr interessant.
Stimmt, ja.
Genau. Aber sag mal, Peach, beim Thema so comichafte Stimmen.
Aber das hat Ray Charles auch schon so gesungen, denke ich. Ich bin nicht mehr gerade, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, aber
so.
Das hat er sich, glaube ich, das hat er sich von dem übernommen, würde ich denken. Ich denke, Ray Charles hat das genauso rhythmisiert gesungen, ja.
Ja, das, gut. Das ist ja allgemein okay. So bekannt, ne? Dass Musik entsteht nie aus irgendwas, also aus nichts, sondern immer aus dem, was vorher da war. Das ist schon Zeitgeist, der sich da abbildet. Und wenn da jemand sehr stark beeinflusst wurde, dann ist das durchaus okay, dass man das wiedererkennt.
Es ist generell schwierig mit Coverversionen, ne? Mhm. Und da sind wir wieder bei neu aufgelegten Sachen und Sprechern. Ja, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Entschuldige bitte.
Erzähl. Nee, ich wollte eigentlich dahin, dass du mit deinem Comic-Liebhaberei, du hattest, glaube ich, beim letzten Mal so ein bisschen angesetzt, als ich gesagt habe, dass die Stimmen, also das Gesprochene muss ja auf die Lippenbewegung passen.
Ja. Ach so, ja.
Und
ja.
Ich habe behauptet, dass man den Anspruch jetzt bei gezeichneten Comics, Animes oder so jetzt gar nicht direkt hat. Wenn nur die Münder so aufgerissen werden, läuft das ein bisschen asynchron. Da hast du gesagt, ja, das ist aber nur bei der Synchro so.
Das hängt auch davon ab. Ich glaube, ich habe gesagt, das hängt davon ab, welche Art Trickfilme du guckst. Weil du halt gerade Animes gesagt hast. Ich glaube, das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt, es darf ja nichts kosten. Gerade Animes, die kosten ja, glaube ich, gar nichts in der Herstellung. Da geht ja wirklich nur Mund auf, zu, auf, zu, auf, zu. Das ist ja wie eine Bauchrednerpuppe, die Anime-Figuren. Aber bei einem richtigen, qualitativ hochwertigen Trickfilm, ich nehme jetzt, wie gesagt, immer gern die Disney-Studios als Referenz, bei einer richtigen Trickfilmproduktion, da wird ja der ganze Soundtrack als erstes aufgenommen. Da wird ja quasi ein Hörspiel produziert, wenn du so willst. Und daraufhin wird er dann bebildert. Daraufhin wird gezeichnet, ja. Das heißt, du hast halt, also das Drehbuch ist ja da, ne? Da werden die Dialoge eingesprochen von den Darstellern. Die werden dann im Grunde auch geschnitten, die einzelnen Szenen. Dann kommen noch Songs dazu. Timing ist eine sehr, also ja, Songs und Timing, aber auch so beim normalen Sprechen, du hast dann quasi die Sätze, die du quasi auf die Einzelbilder runterrechnen musst. Also du hast einen Satz, der hat eine bestimmte Länge und diese Länge entspricht halt so und so viel Bilder im Film. Und diese Bilder im Film, die werden dann halt gezeichnet, entsprechend dem, was bei diesem Bild quasi gesagt wurde. Das heißt, jeder Zeichner hat ja im Grunde auch so ein Musterblatt vor sich liegen, sag ich mal, wo die Figuren ohnehin von allen Seiten da gezeichnet wurden. Aber auch was die Lippenbewegung angeht, ne? A, E, I, O, U, M, N, L, H, die ganzen Laute, wie die Münder da aussehen, gerade wenn es jetzt keine Menschen sind. Was lachst du denn da?
Gut, dass du nicht mein Lokopäde bist.
Ja. Okay. Das ist eh schwierig in Sachsen, Logopä, egal. Auf jeden Fall, oftmals arbeiten die auch mit Spiegeln. Also klar, wenn du menschliche Figuren zeichnest, dann ist es wahrscheinlich einfacher, wenn du irgendwelche Tiere zeichnest, denen du da Lippenbewegungen überhelfen musst, ist halt schwierig. Aber im Grunde werden die Lippenbewegungen, die der Darsteller, wenn er sagt Haus, dann formen sich die Lippen rund irgendwie vom Haar her, dann das U ist eher so, sind die Lippen gespitzt und das S gehen sie wieder in die Breite und genauso sind dann die Lippen im Film bei der Trickfilmfigur eigentlich auch angelegt. Wie gesagt, bei qualitativ hochwertigen Filmen ist es so. Dann ist es wirklich, also die Lippenbewegungen entsprechen den Lauten der Originaldarsteller. Und dann hast du nämlich das Problem bei der Synchronisation, wie auch beim Realfilm, dass du halt der Text drüber sprechen musst und der passt dann gefühlt wieder gar nicht. Die Lippen bewegen sich irgendwie, das geht gefühlt auf und zu. Bei sehr markanten, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber es gibt Szenen, wo Darsteller irgendwie laut irgendwelche einzelnen Worte schreien. Und das ist aber im Deutschen ein ganz anderes Wort. Das geht klanglich überhaupt nicht in die Richtung. Und du siehst genau, dass der irgendwas anderes schreit, als die Synchro gerade geschrien hat. Und das hast du dann natürlich auch, das Problem. Deswegen passt es manchmal besser, manchmal schlechter. Keine Ahnung, was da die Geheimnisse sind, wie man das vermittelt, ob das Vielleicht hängt es auch mit den Dialogautoren dann zusammen, die die deutschen Texte schreiben, dass du zwar sinngemäß dort bleibst, was das Original sagt, aber vielleicht die Sätze umbaust, um bewusst Worte an andere Stellen im Satz zu kriegen.
Ja, ich glaube, die Freiheit, die können die sich ein bisschen nehmen in gewissen Rahmen.
Weiß ich nicht. Also könnte ich mir vorstellen, stecke ich, wie gesagt, nicht so drin.
Ja. Aber das ist ja das Gleiche, das hatte ich mal, das weiß gar nicht, ob das war wahrscheinlich keine Dokumentation, sondern nur so ein kurzes Interview. Da fiel auch der Satz, dass die nach so bestimmten Brückenstellen suchen, wo vielleicht gerade mal der Schauspieler nicht zu sehen ist und dann die eigentliche Kerninformation dann dort unterzubringen, in so einem Übergang von einer Szene zur nächsten, wo man eigentlich gar keine...
Sprechen die auch schneller. Da sprechen die auch schneller.
Genau, sowas kannst du ja machen. Ich meine, gerade wenn du sowas hast, was weiß ich, jemand schreit im Original Stop und du musst halt daraus machen und du hast... Weißt du, da hast so einen geschlossenen Mund.
Ne? Ja, genau.
Das ist halt schwierig. So, ne? Das ist aber dann wahrscheinlich auch die hohe Kunst. Und ich glaube, heutzutage ist das auch leichter am Computer, wenn du dann nochmal das so wirklich Millimeter, so super genau hin und her zu schieben, dass du dann im Nachhinein, glaube ich, dann nochmal viel machen kannst, was früher, glaube ich, jetzt, wenn du also noch mit Bandmaschinen wahrscheinlich, mit, keine Ahnung, wie sie es früher gemacht haben, mit Schneiden, mit physisch etwas zerschneiden und zusammenkleben. Das war knifflig, ne?
Ich glaube, ich will mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, die hatten früher, ich will nicht sagen, dass die mehr Ahnung hatten, aber die haben vielleicht noch mehr sich reingekniet, also noch mehr reingekniet, verstehst du?
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, also, wenn du ambitionierter Sprecher bist, Synchronsprecher, Schauspieler, dann machst du das doch immer mit Inbrunst.
Nee, ich meine jetzt eher so auch die Technik, dass man, also es gibt ja diese Sprüche, meine Hand für mein Produkt, ja. Und ich nehme es zurück, ich will nicht sagen, dass die Leute früher mehr Ahnung oder mehr Lust oder sich mehr reingekniet haben, sondern ich glaube, heute ist die Zeit das Problem, dass du heute, wie ich schon mehrfach gesagt habe, es darf ja nicht kosten. Muss ja mal schnell gehen. Und da muss, glaube ich, der Anspruch ein bisschen runtergeschraubt werden, dass überhaupt am Ende ein Produkt entsteht. Und ich glaube, das ist das Problem.
Ja, aber dann denk jetzt mal an die Sendung mit der Maus, ja, original früher. Da gab es auch immer diese ganz typischen Geräusche, ne? So das Augenklappern der Maus und so. Das waren ja,
noch.
Das ist ja alles noch so diese Geräusche aus dem Koffer, ne? So ja, die, klar,
wird immer noch so gemacht.
Genau. Ja, und das ist ja nun auch nicht so perfekt da drauf, dass das super synchron ist. Da geht es halt auch mehr so um diesen Klang, um diesen Stil. Und das ist halt witzig und so. Kann man jetzt ganz schlecht so eine Messlatte anlegen, dass du jetzt sagst, jetzt Leute da mit digitaler Technik rangehen?
Naja, das ist halt auch Fernsehen, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Also da musst du auch wieder unterscheiden, Fernsehen und Film.
Ja, okay.
Also Fernsehen wurde schon immer ein bisschen schneller und... Ja, quick and dirty könnte man jetzt, wie gesagt, es ist ja nicht, also gerade die Sendung mit der Maus ist ja ein sehr hochwertiges Produkt eigentlich.
Ja, und ich finde, steht jetzt auch nicht für, das Format steht nicht für quick and dirty.
Nein.
Lass uns die Sendung mit der Maus gucken. Ja, heute mal wieder quick and dirty, alles klar.
Die mit der Sendung mit der kleinen blonden Maus.
Ja, da bringst du jetzt einen ganz neuen Aspekt in die Serie. Ich meine, der Elefant, der hatte einen langen Rüssel, war aber auch klein und schmächtig und die Maus war ihm weit überlegen.
Das ist eine gekonnte Überleitung, Stefan, denn wusstest du, dass viele deutsche Schauspieler früher Pornos synchronisiert haben?
Ach du,
jetzt
mal, warte mal, doch,
jetzt,
doch.
Jetzt höre ich, wie dir das Gesicht einschläft.
Nein, ich lache, weil mir fällt nämlich gerade spontan dazu ein, hieß der Jochen Krebs? Busse?
Der hat sogar gespielt, aber das ist, glaube ich, kein Porno in dem Sinne. Also heute würdest du sagen, ein Erotikfilm. Du hast ja sehr viel nackte Haut gesehen. Das sind diese 70er Jahre Aufklärungsfilmchen. Und da war irgendwas.
Ja, weil da das war doch der von der 7 Tage, 7 Köpfe. Der hat doch immer so extrem heiser gesprochen. Das war
genau,
unwirklich. Der klang eigentlich so, als ob er nachsynchronisiert wurde.
Stimme, das ist aber seine Stimme. Der klingt immer so. also dieser Film, ich weiß gerade den Titel nicht, wo er da gespielt hat, aber ich glaube, das war ein Novum, weil du, glaube ich, das erste Mal einen nackten Mann oder so auf der Leinwand gesehen hast. Und wir befinden uns im Jahr, lass mich raten, 73, 74, also relativ spät. Und gegen nackte Frauen hast du wohl schon viel eher gesehen. Aber es geht um Synchronisation. Ich bilde mir ein, Dieter Krebs hat viele Pornos synchronisiert.
Echt? Der hier von, was war das? SketchUp und...
SketchUp, genau, ja, ja. Auch ein ganz, ganz großer Schauspieler. Der hat ja, das ist ja, also Dieter Krebs hat ja seine eigenen, also der ist ja so wandlungsfähig gewesen, ja. Der hat ja seine eigenen Rollen, wenn du so willst, synchronisiert. Der hat ja komplett permanent andere Rollen gespielt. Also, ja, das ist genau das, was ich meine. Ein guter Schauspieler halt. Zwar in einem Sujet verhaftet, ne, irgendwie Comedy, aber großartig. Da einfach großartig. Immer wieder wandlungsfähig und auch teilweise weit voneinander entfernt, diese Rollen. Du hast die Stimme, also herrlich. Einfach nur herrlich.
Ja, das hat dann Harpe Kerkeling und Otto Walkes sind ja auch solche, die dann so ein bisschen in die Richtung, also das Comedy-Format viel über Stimme und verschiedene Rollen. Früher gab es ja immer diese Comedy-Duos, ne, wo eigentlich einer eine feste Rolle hat, das Ernie und Bert-Prinzip. Ne? Der eine, ja, der so ein bisschen versucht, irgendeine Form zu halten, der Konservativere, und dann halt so der Anarchist, der immer die ganze Zeit querschießt und dumme Fragen stellt und zu hippelig so ist.
Harrison und Preil-mäßig, ja, ja. Harrison Preil, und das haben wir dann hier versucht nachzumachen, und leider ging es komplett nach hinten los, wie ich ja finde. Ich glaube, sie haben sogar ein, zwei Sketche 1:1 nachgespielt. Hm. Hilf mir mal schnell bei ATR Samstagnacht, Stefan Jürgens und Mirko Nonchef. Mhm. Die haben das, also das war so peinlich. Also da war ich, wie alt war ich denn da? Da war ich 10 oder 11 und fand es schon peinlich, dass das wirklich, also das ist wirklich, boah.
Ja,
also
das war immer ein bisschen komisch, das stimmt. Aber
haben sich, glaube ich, keinen Gefallen getan.
Das Format war insgesamt aber stimmig so. Das war schon cool. Es gab nichts Vergleichbares zu der Zeit.
ATR Samstagnacht meinst du?
Ja.
Ja, ne, da gab es im Deutschen nichts Vergleichbares. Genau, gibt's ja heute, haben sie auch nicht wieder aufgegriffen. Nein, aber ich meine, innerhalb dieses Formats gab es da verschiedene kleine Produktionen, und da gab es unter anderem eben diese Stand-Up-Parts, und ja, da haben die das probiert, dieses Prinzip in dummer und in oberschlauer, Oberlehrer, klar, das wird auch weiterhin funktionieren. Da werden die Leute auch in 50 Jahren noch drüber lachen. Mhm. Aber du musst halt Menschen haben, die da zusammenpassen. Ne?
Zum Beispiel, Bud, ja, Spencer und Terence Hill.
Ja,
ja, Bud Beispiel, Spencer und Terence, genau, Hill. Und bei denen war ja das muss ich jetzt nämlich noch erzählen, weil es beim letzten Mal nicht geschafft haben. Und zwar, da ist ja was ganz Besonderes bei der Synchronisation. Also wenn du jetzt weltweit Fans vereinst aus verschiedenen Ländern, die das kennen, mhm, ja, und gerne geschaut haben als Kinder oder wann auch immer, dann werden die sich an unterschiedliche Dialoge erinnern, also unterschiedliche Inhalte. Und es gab nur eine kleine Auswahl an Ländern, wo das so passiert ist wie bei uns, nämlich dass das so eine extrem humorvolle Verfilmung immer war. Es gibt ja verschiedene Teile mit den beiden zusammen, auch ein paar, wo die nur einzeln vertreten sind, aber es gerade um dieses, wo die zusammen sind, fällt einem ja oft auf, dass die so seltsame, kernige Sprüche von sich geben. Aber oft nur dann, wenn die Kamera eigentlich gar nicht mehr selber auf die zeigt. Während die also genau, den Ort verlassen. Also der Dialog ist eigentlich vorbei, wenn überhaupt was gesagt wurde. Und dann kommen irgendwie nochmal so gemurmelte Sprüche hinterher.
Im Off.
Mhm. Und das geht nämlich zurück, das weißt du jetzt wahrscheinlich wieder, ne, auf so einen ganz bestimmten Dialogschreiber.
Ich weiß den Namen aber nicht. Aber
das ist egal.
Er hat, ja, ja.
Genau, aber da gab es doch so eine Serie ganz früh.
Da gab es diverse Serien, die gemacht hat.
Die zwei? Nee, wie hieß das?
Die zwei, herrlich, genau. Ja, aber auch nur im Deutschen. Also die Serie hieß Die zwei, genau. Hier Tony Curtis und Roger Moore. Mhm. James Bond, parallel. Oder kurz vor James Bond. Kurz vor James Bond, glaube ich. So eine Krimi-Agentenserie, nicht wirklich. Also der eine war ein Rennfahrer, der andere war ein Lord, und die haben, wie es der Zufall wollte, in diesen Krimiserien, die haben immer irgendwelche Mordfälle aufgedeckt. Sag Zufälliges. Auf jeden Fall im Deutschen alles ein wenig ins Lächerliche gezogen, um es ein bisschen, naja, ein bisschen flotter zu machen, ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen, na, dass es sich halt so wegguckt, ne, dass man halt gern dran bleibt, dass es nicht so dröge ist, wurden die Dialoge auch aufgepimpt. Genau, richtig. Das meinst du, ne?
Genau, und das war ja so, also sowas markant. Ich fand das auch wirklich immer sehr witzig und so Sprüche, auf die du eigentlich kommst.
Da fällt mir eine Szene ein, also das zeigt das mit dem Off, also die Serie wurde ja damals vom ZDF gekauft und wurde auch vom ZDF synchronisiert, Ende der 70er, Anfang der 80er, ich weiß es nicht, inzwischen 100 Mal wiederholt. Und da hat der, Moore, Roger Moore, glaube ich, seine Karre irgendwo abgestellt im Halteverbot. Und sieht das so und greift dann in die Jacketttasche, holt ein Zettelchen raus, schreibt irgendwie drauf, Arzt im Einsatz oder irgendwas, liegt das hinter die Windschutzscheibe. Ne? Also man sieht halt nur in einer relativ totalen oder halbnahen, nicht halbnahen, so einer amerikanischen Einstellungsgröße, dass er was schreibt, dann beugt er sich runter, legt einen Zettel hinter die Windschutzscheibe. Er geht rechts ex aus dem Bild, die Kamera zoomt, hat man ja damals in 17 noch gemacht, zoomt einfach ran auf das Zettelchen, was da liegt, und dann kann der Zuschauer lesen, was da steht, nämlich Arzt im Einsatz oder irgendwas. Und da kommt das, was du gerade sagtest, er war ja nicht mehr zu sehen und du kannst ihm irgendwas im Mund legen. Und da hat er doch gesagt, das machen die vom ZDF auch immer so. So als Insider-Gag. So fand ich sehr großartig. Und da war ich auch, keine Ahnung, 12 oder so, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich totgelacht, ne? Dass sie denn so viel, ja, wie sagt man denn so, Selbsthumor haben, um sowas zu bringen.
Ja, aber auch.
Aber das ist genau das, was du meinst, ne?
Ja, und auch so neue Vokabeln erfunden hier, sowas, was ist ja, macht die Denkmurmel zu.
Naja, gut, das sind dann diese Sprüche bei Bud Spencer und Terence Hill, genau.
Genau, ja. Deswegen, ich musste ja gerade mal gucken, ja, so, dir spitze ich den Spargel an, bis man dich für einen Pfirsich hält.
Was hat er denn da in der Hand? Er hat eine Ansichtskarte aus Klingenthal. nämlich ein Messer, ja.
Butter ist fett und Fett verklebt die Klumpozipien, oder wie das heißt. Was ist denn das für...
Keine Ahnung, das waren die 70er, die wilden 70er, Ende 70er, Anfang 80er, da konnte man sowas bringen und die Leute haben drüber gelacht. Heute würden sich nur an den Kopf fassen. Deshalb, ich glaube, wenn du diese Filme heute bringst, dann gucken sich das nur die Leute an, die damals jung waren.
Ja,
das ist das Traurige. Also das ist halt das, was das dann damit einhergeht, glaube ich, dass das zwar grandiose Arbeit ist, wenn du das jetzt professionell betrachtest, ne? Also einen Dialog zu erstellen einen Dialog zu erstellen quasi, der den Grund Tenor des Films, die Grundhandlung noch nimmt oder überträgt, aber gleichzeitig das Ganze noch ein bisschen auflockert, musst du erstmal hinkriegen. In der gleichbleibenden Qualität wohlgemerkt. Aber das ist schon irgendwo in seiner Zeit auch verhaftet, würde ich sagen.
Das erhebt ja die Synchronisation, also in der Form auf jeden Fall auch zu so einer eigenen Kunstform, ne?
Ja. Und genau, und das wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon sagen, siehst du, gut, dass es anfrichst. Ich glaube, europaweit, wenn nicht sogar weltweit, ist, glaube ich, die deutsche Synchronisation oder die deutschen Synchronisationen sind mit die besten oder sind die besten, oder? Man gibt sich schon
viel Mühe.
Liegt das jetzt daran, dass das Publikum so faul ist? Also in anderen Ländern gehst du ins Kino und dann gibt es das ja gar nicht. Da gibt es ja nur Filme mit Untertiteln, ne? Mit Subtitles quasi.
Naja, oder halt einer spricht alles.
Habe ich mal in Polen gesehen, eine Folge Knight Rider. Das war ein sehr tiefer Sprecher. Und im Hintergrund hast du so leicht im Versatz hast du halt den Originalton durchgehört, so ein bisschen leise. Und er hat halt einfach drüber gesprochen. Da hat der Michael Knight angesetzt, irgendwas zu sagen, und dann sprach drüber, dann kam die Bonnie und sagte, und er sagte, also das war eigentlich zum Piepen. Also das war deshalb lustig, ich habe kein Wort verstanden, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da sitzt so ein 8-Jähriger, 10-Jähriger, was so die Zielgruppe ist für Knight Rider, sitzt da vorm Fernseher und guckt sich das an, also das muss
da sind wir echt verwöhnt, ne?
Das meine ich, verwöhnt, genau so. Und, und wenn das halt einmal so angefangen wurde, dann, naja, behält man das bei, wahrscheinlich.
Natürlich schön.
In den ganz skandinavischen Ländern, die sprechen ja deshalb alle gut Englisch, sagt man ja, weil es dort im Grunde so gut wie keine Synchros gibt.
Mhm.
Ne? Weil, weil einfach alles mit im Originalton läuft, mit nordischen Untertiteln, wenn überhaupt, oder eben einfach komplett direkt im Original. Die Amis wiederum sind ja auch so verwöhnt, die würden sich ja keine Filme angucken mit Untertiteln, um Gottes Willen, sondern da muss es ja Englisch sein. Und da ist es aber trotzdem eher die Seltenheit, wenn ein Film auf Englisch synchronisiert wird, die nehmen dann lieber Geld in die Hand und drehen das Ding einfach nochmal neu. Komm, ich sag nur Ziemlich beste Freunde ist, glaube ich, eins der aktuelleren Beispiele. Mhm. Französischer Film, großartig abgeräumt, großartiger Film. Und ein, zwei Jahre später kam quasi das Remake, wenn du so willst, für den amerikanischen Markt. Mhm. Ich glaube, die Asiaten machen das auch. Also im asiatischen Raum wird das, glaube ich, auch gemacht. Japan, China irgendwie mit natürlich Darstellung von dort. Aber...
Ach, das gab's doch hier bei der Millennium-Saga hier, ne? Gab's doch ja auch diese Dreiteiler da nach hier diesem Stieg Larsen oder so. Das haben doch auch die...
das kann sein,
die amerikanische Version gab's ja dann auch davon mit Daniel Craig hier, der James-Bond-Darsteller.
Ich glaube, genau. Mhm. Und ach, guck mal, der Witz ist, ich glaube, da bin ich mir jetzt leider nicht ganz sicher, das ist eigentlich genau mein Thema, aber... Die Olsen-Bande, ja.
Dänische Filme. Sag mal, wie viele Jahre sind wir auseinander, Peach?
Wieso, kennst du die Olsen-Bande nicht,
oder? Ja, schon, aber ich habe irgendwie das Gefühl manchmal, dass das alles irgendwie nicht so richtig... Aber wir waren uns doch bei ALF, waren wir uns doch einig. Star Trek und ALF verbindet uns, Zurück in die Zukunft.
Ja, sowieso. Und die Olsen-Bande ist jetzt nicht deins,
oder was? Nee, das irgendwie, da habe ich das Gefühl, das ist 10 Jahre vor mir gewesen.
Darum geht's ja auch nicht, ob es magst.
Wie alt bist du denn?
Das kommt ja aus... Sag ich nicht, geht dich nicht an.
Du könntest mein Vater sein.
Sag ich nicht an. Um Gottes Willen. Dann würde ich ja gar nicht ins Schlaf kommen. Sind ja dänische Filme und ich glaube, die haben sie komplett 1:1 nachgedreht in Schweden nochmal, für den schwedischen Markt. Mhm. Und da denkst du dir, hä, verrückt, Dänemark, Schweden, nicht so weit auseinander?
Ja.
Aber gut.
Ja, geografisch fährst du schon ein bisschen.
Na, irgendwo im Norden da, meine Güte. Nein, aber ich meine es ja, die Filme gehen ja in Europa rum, so meine ich. Und ich weiß, wie gesagt, im Hintergrund nicht, warum man das gemacht hat, aber ich bilde mir ein, die haben alle 14, 18 Filme in Schweden nochmal nachgedreht. Das ist übrigens auch bei Bud Spencer, ne? 14, 18, ich glaube 14 oder 18 Filme gab es da nur, die zusammen gemacht haben. Man denkt immer, es sind 100, aber es sind nur... Ich glaube, es sind sogar nur 14 wirklich.
Naja, man rechnet das so hoch, weil man die so oft immer wieder schaut. Naja. Ich habe mir übrigens vorgenommen, dass ich werde das meiner Tochter später zeigen, wenn die soweit ist, weil ich finde, so eine schöne, witzige Art, blutfreie Gewalt darzustellen. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht. Ich habe da auch schon Diskussionen geführt mit der Mama, die das überhaupt nicht witzig findet, aber es wird diesen Papa-Tochter-Tag wird es geben mit Spaghetti und Tomatensauce. Bohnen. Eigentlich eigentlich müsste man Bohnen essen. Und man muss dann auch schlingen. Man muss das wirklich sehr schnell essen mit einem großen Löffel.
Eigentlich am Lagerfeuer. Ja.
Und was war der Spruch dazu? Das schmeckt ja gar nicht mal so gut.
Schmeckt ja gar nicht mal so lecker, ja.
Genau.
Da bin ich dabei. Da sagst du Bescheid, wann? Ich bringe die Filme mit. Ich bring das Kind auch mit und dann machen wir das.
Gut, Peach, ich danke dir für das Gespräch.
Ich bitte dich.
Ich entlasse dich in die Nacht.
Danke sehr.
Schlaf gut, mein Schatz.
Träume süß, genau. Bis in Bälde. Tschüss.